Dies ist Gesicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg. Willkommen in der Sichtbar Hörbar, dem Podcast des Fachbereichs Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg. Ich bin Holger Fabi und moderiere heute diese Folge, die mitten hineinführt in eine Debatte, die hochpolitisch ist und oft auch technisch klingt. Aber es geht um Energie, um sozialökologische Transformation und um die Frage, ob wir gerade wirklich eine Energiewende erleben oder eher deren Widersprüche. Zu Gast sind heute zwei Kollegen, Kolleginnen, nämlich einmal die Verena Kreilinger und Christian Zeller. Beide arbeiten in der Wirtschaftsgeografie bzw. im Umfeld wirtschaftsgeografischer Fragestellungen unseres Fachbereichs mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber einem gemeinsamen politischen und auch wissenschaftlichen Horizont. Und genau da möchte ich gerne einsteigen, nicht bei einem abstrakten Fachbegriff, sondern bei einem gemeinsamen Anfang der Klimabewegung in Salzburg. Verena, Christian, erzähl doch mal.
Ja, erstmals hallo Holger, hallo Christian, ich freue mich auf das Gespräch. Die Klimabewegung in Salzburg, das war für mich ein wichtiger politischer Moment, weil sich eben tatsächlich nach einer, ich würde sagen, fast 10-jährigen Phase der Desartikulation der Klimabewegung endlich wieder was getan hat. Zu einem Zeitpunkt, wo es absolut dringend notwendig war. Es war 3 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen. Es ist sichtbar geworden, dass sich nichts tut, dass nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen wurden. Und es wurde schnell eigentlich klar, dass sich da was zuspitzen wird und dass es notwendig ist und sinnvoll ist, wenn man da dabei ist. In meiner Forschung beschäftige ich mich damit, wie es gelingen kann, den notwendigen Umbau des Energiesystems zu bewältigen, ob das überhaupt möglich ist, welche sozialen, ökonomischen und politischen Wirkmechanismen darauf einwirken. Und so gern ich mich mit Modellen und Theorien beschäftige, genauso wichtig oder eigentlich umso wichtiger ist es natürlich, die Kämpfe zu organisieren und auch die Kämpfe zu führen, um dann tatsächlich den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, aus Kohle, Öl und Gas, die für die Emissionen weitgehend verantwortlich sind, durchsetzen zu können. Jetzt hat sich in Salzburg was auf der Straße getan, war klar, da muss ich mit dabei sein. Ende Gelände, das ist eine Fraktion der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung, die damit bekannt wurden, dass sie zivilen Ungehorsam ausüben. Die haben das zentrale Motto, Klimaschutz und der Kohleausstieg, das bleibt Handarbeit. Und ich denke, das ist genau das richtige Motto. Es braucht Kopfarbeit und es braucht Handarbeit. Es braucht eben einen Schreibtisch und es braucht die Straße. Mhm. Und das war für mich so der Startpunkt, den die Klimabewegung 2018, 2019 auch dargestellt hat.
Und da seid ihr euch quasi auch über den Weg gelaufen. Gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Perspektiven auch. Christian, wie war das für dich?
Ja, also für mich war die Klimabewegung nicht komplett neu. Ich hatte schon eigentlich bei der ersten Phase der Klimabewegung 2009, 2010, 2011 in dieser Phase, also nach der Kopenhagen-Konferenz, habe ich mich schon sehr damit beschäftigt, habe auch mal hier an der Uni Salzburg eine Tagung organisiert, ich glaube das war 2011 oder 2010, mit internationalen Referentinnen und Referenten. Dann wurde das Thema überdeckt von anderen Fragen, der Wirtschaftskrise, der europäischen Krise in Griechenland, der Verschuldungskrise und so weiter und so fort. Und dann, wie Verena jetzt gerade gesagt hat, eigentlich im Nachgang dann der Pariser Klimakonferenz und dann eben mit der Entstehung von Fridays for Future kam eigentlich die Klimafrage wieder virulent in die Öffentlichkeit. Und es war sichtbar, dass sich da international was tut. In Österreich war die Bewegung eine Nachzüglerin, sondern es gab in anderen Ländern sehr viel früher Ansätze. Und das habe ich ziemlich genau beobachtet und habe dann eigentlich den Eindruck gehabt oder das Gefühl gehabt, dass da was auf uns zukommt. Und darum habe ich mich da von Anfang an hineinbegeben mit der Vorstellung, genau, also wie das Verena eigentlich auch ausgedrückt hat, wissenschaftliche Erkenntnisse für sich alleine bringen gar nichts, wenn es nicht gesellschaftliche Kräfte gibt, die handeln und die in der Lage sind, das gesellschaftliche und politische Kräfteverhältnis zu verändern. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Und ja, dann haben wir uns in diese Bewegung hineinbegeben. Ich habe dann anschließend ein Buch geschrieben, Revolution für das Klima, wo ich eigentlich auch in diese Bewegung dann interveniert habe.
Deine Profession hier an der Universität Salzburg ist, du bist Professor für Wirtschaftsgeografie. Mhm. Vielleicht kannst du dazu in diesem Zusammenhang auch erläutern, wie du das auch in die Lehre einbettest und mit welchen Sichtweisen du Studierende ja, konfrontierst.
Ja, die Geografie ist an und für sich prädestiniert, gesellschaftswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Fragestellungen zusammenzubringen, obwohl ihr das oftmals leider auch nicht gut gelingt. Aber eigentlich wären wir dazu ja da, genau das zu tun. Und muss gestehen, dass die ökologischen Fragestellungen lange Zeit bei mir immer auch im Unterricht nicht ganz zentral waren. Sie waren immer dabei, also sie waren immer mit dabei, aber andere Fragen waren eigentlich noch zentraler. Aber eigentlich seit etwa ja, 6, 7 Jahren habe ich systematisch eigentlich die Frage der Ökologie oder wie ich das nenne, des gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur in den Unterricht und eigentlich in alle Unterrichtsformate, also von der Einführungsveranstaltung bis zum Masterseminar integriert. Da kommen natürlich dann Energiefragen, es ist die Frage der industriellen Produktion, wie globale Wertschöpfungsketten organisiert sind. Und die Grundposition ist die, dass jeder Wertschöpfungsprozess, was ja ein Kernthema der Wirtschaftsgeografie ist, immer zugleich ein physischer, biologischer, chemischer Stoffumwandlungsprozess ist. Und dass es unsere Aufgabe ist, diese zwei Dimensionen, also den Wertschöpfungsprozess und den stofflichen Umwandlungsprozess gemeinsam zu denken. Mhm. Man könnte das auch marxistisch ausdrücken. Das eine ist die Orientierung auf den Tauschwert und das Stoffliche ist die Orientierung auf den Gebrauchswert. Mhm. Und wir müssen immer beides gleichzeitig denken.
Das war jetzt ein Kaltstart mitten hinein ins Thema. Wunderbar. Ich möchte jetzt einfach mit einer Aussage oder einem Satz weitergehen und dabei auch einen ersten Fachbegriff hineinwerfen, den ihr wahrscheinlich dann auch wunderbar erläutern werdet. Unter dem Schlagwort oder dem kurzen Satz vom grünen Versprechen zum fossilen Backlash. Also wenn man auf die letzten 15 Jahre zum Beispiel zurückblickt, Christian, du hast auch schon diesen Zeitraum oder Rahmen ein bisschen erwähnt, dann gab es eine Phase, in der vieles nach ökologischem Umbau aussah. Mhm. Also Energiewende, grüne Industrie, neue Investitionszyklen. Und jetzt sehen wir vielerorts das Gegenteil. Ist das ein Rückgriff auf fossile Pfade, Verena?
Ja, gerne. Also ich glaube, das eine ist mal, wir müssen ganz klar unterscheiden, was ist die Diskursebene, das heißt, was ist die Ebene der Erzählungen und was hat sich tatsächlich in der Welt real entwickelt. Mhm. Das heißt, die materielle, die stoffliche und energetische Ebene bildet sich anders oder stellt sich anders dar als die Diskurse. Und die ganze Erzählung der Energiewende, die Erzählung der sozialökologischen Transformation hat sich tatsächlich kaum materialisiert. Ich möchte nicht abschreiten, dass es diese Momente gab des politischen Aufbruchs, wo auch tatsächlich politische Maßnahmen, Gesetze durchgesetzt wurden, die den fossilen Ausstoß, die fossile Verbrennung hätten einschränken sollen. Was sich aber dann sehr schnell stets gezeigt hat, ist, dass sobald diese Gesetze auch wirklich gebissen haben, also sobald sie tatsächlich wirkmächtig geworden sind, gab es stets eigentlich einen Gegenstoß der fossilen Beharrungskräfte. Und das heißt, auf der stofflichen Ebene würde ich sagen, wir hatten nie eine Transformation und eine Wende. Und auf der Diskursebene, dort passt das Wort des Backlashes, dass es wieder zurückgegangen ist. Und das wurde ganz klar deutlich, ich sag mal, also die Corona-Pandemie war dann schon so ein bisschen der Übergangspunkt, als dann die Klimabewegung ihr Momentum verloren hat. Und in Europa wurde es dann wirklich zugespitzt deutlich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und der daraufhin einsetzenden Energiekrise.
Ja, ich bin einverstanden, dass wir die beiden Ebenen, Diskurs, politische Diskurse und das, was real passiert, sowohl stofflich wie auch ökonomisch, das passt oftmals nicht zueinander. Ich denke, also in Ländern wie Deutschland, Österreich oder anderen europäischen Ländern gab es tatsächlich eine Senkung der CO2-Emissionen. Diese Senkung war aber nicht nur bedingt durch politische oder gesellschaftliche Veränderungen, sondern die war teilweise auch Ergebnis umfassender ökonomische Veränderungen. Also das heißt, dass viele industrielle Produktionslinien, die bis anhin, bis in die 90er Jahre noch hier in unseren Ländern stattfinden, die wurden verlagert nach Südostasien, nach China und teilweise in andere Staaten. Und alleine diese ökonomische Verlagerung von Schwerpunkten auf der Welt, alleine dieser Prozess hat schon natürlich auch die Emissionen verändert, hat sie in Europa gesenkt und in China und in anderen Ländern gesteigert. Das zeigt auch, dass wir die Prozesse immer global sehen müssen. Wir müssen immer den globalen Zusammenhang im Auge behalten und für das Klima ist letztlich der globale Maßstab der einzig relevante in der letzten Konsequenz. Das heißt, wenn wir hier reduzieren und dafür aber anderswo wieder die Emissionen steigern, dann ist das nicht ein problematischer Vorgang für sich. Ja.
Zugespitzt lässt sich sagen, dass eigentlich, also wenn man es pointiert ausdrückt, dass diejenigen Dekarbonisierungsmaßnahmen stattgefunden haben, die dem Kapital auch dienlich waren. Das wäre jetzt eine Zuspitzung, aber ich meine, weniger Energie zu verbrauchen ist eine Effizienzmaßnahme. Das heißt, ich kann die Produktionskosten senken. Mhm. Dass das zeitgleich auch noch Emissionen reduziert, ist ein schöner Nebeneffekt, aber es ist unter Umständen eben nicht das Primat der Überlegung gewesen. Und das ergänzt sich mit den Auslagerungsprozessen, die Christian schon angesprochen hat.
Dahinter birgt sich ein sehr grundsätzliches Problem, was auch in der Diskussion um ökologische Wende, um grüne Wirtschaft und so weiter letztlich ein Schlüsselthema ist. Und zwar die Frage, mit der Steigerung der Energieeffizienz ist es gelungen, das wirtschaftliche Wachstum weiterzuführen, also ökonomisch zu wachsen und dabei gleichzeitig den zusätzlichen Energieverbrauch zu senken. Wir schafften es auch, energieeffizienter zu sein und damit indirekt auch die Emissionen zu senken. Was aber letztlich im globalen Maßstab erforderlich ist, ist die Frage, ist es möglich, ökonomisch zu wachsen und gleichzeitig die Emissionen nicht weniger zu steigern, sondern absolut zu senken. Das heißt, ist es möglich, wirtschaftlich zu wachsen, was wir in einer kapitalistischen Gesellschaft zwingen müssen, und gleichzeitig die Emissionen absolut, und zwar rasch, innerhalb von 2 Jahrzehnten, zu senken. Ich argumentiere mittlerweile, das ist unmöglich. Und ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass führende Wirtschaftskreise dieselbe Einschätzung machen, dass das unmöglich ist. Und genau weil es unmöglich ist, kommen sie zum Schluss, dass sie am fossilen Pfad festhalten wollen, wenn sie nicht die wirtschaftlichen Krisenmomente verstärken wollen.
Ja.
Das heißt, das ist letztlich ein unauflösbarer Widerspruch. Die lange Rede, die von verschiedenen politischen Kräften immer wieder vorgebracht wird, der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, das geht nicht, das ist unmöglich.
Mhm. Ich weiß nicht, hast du den Grund jetzt schon mitgeliefert, warum das unmöglich ist?
Weil indem wir wachsen, indem wir Wirtschaftswachstum betreiben, erhöhen wir auch den Stoffumfluss. Also was ich vorhin gesagt habe, die Wertschöpfung ist verbunden mit stofflichem Umsatz. Wir können uns nicht vom Stofflichen entkoppeln. Eine dematerialisierte Ökonomie ist dann, das gibt es nicht. Das war vielleicht mal in den 90er Jahren eine Idee, die ist längst, das ist unmöglich. Das heißt, wir steigern auch den Stoffumfluss. Was wir machen können, ist, wir können immer effizienter werden. Das heißt, sagen wir, wenn wir weltweit das Bruttoinlandsprodukt um 1% steigern, kann das bedeuten, dass wir den Stoffumfluss vielleicht nur um 0,5% steigern. Wobei auch sogar das ist mittlerweile nicht mehr klar. Mit dem steigenden Stoffumfluss ist auch immer auch ein Energieverbrauch verbunden. Das heißt, wir müssten in eine Situation kommen, wo wir ökonomisch wachsen und gleichzeitig nicht nur den Stoffumfluss, nicht nur die Emissionen, sondern auch letztlich den Energiedurchsatz durch die Gesellschaft reduzieren, weil das Verhältnis von Energie und Emissionen, die zwei Kurven sind nahezu parallel. Ich sage es mal einfach, etwas einfach gesagt. Ja.
Das, was wirklich ganz, ganz zentral ist, über 90% der menschgemachten Emissionen stammen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Das ist entscheidend. Das heißt, Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn diese Stoffe im Boden bleiben. Was es Christian gesagt hat, dass quasi Es gibt keine immaterielle Wirtschaft. Wir erleben das gerade sehr deutlich, ist ja in aller Munde, dass der Einsatz von KI mit also hochgradig materiell und vor allem energieintensiv ist. Das ist keine Entkopplung, das ist nicht Wertschöpfung aus dem leeren Raum im Vakuum, sondern das ist immer rückgebunden an die Material- und Energieflüsse. Was wir erleben, ist tatsächlich, dass sich die Weltwirtschaft seit der Jahrtausendwende rematerialisiert hat. Das heißt, sie wird nicht effizienter im Stoffverbrauch, sondern sie wird immer überbordender im Stoffverbrauch. Wir verbrauchen mehr Materialien, wir verbrauchen mehr Ressourcen als je zuvor. Und das schlägt sich eben auch in den Emissionen nieder. Die steigen Jahr für Jahr. Mhm. Wir sind immer noch in einer Trajektorie, auf einem Pfad, wo wir jährlich neue Rekordwerte erreichen. Das ist absolut entscheidend, das auch nochmal klarzustellen. Wir verbrauchen auch Jahr für Jahr mehr Energie. Das heißt, diese Ebenen sind ganz eng aneinander gekoppelt und wir sind nicht auf einem Pfad, beziehungsweise ich unterstütze die Aussage von Christian, dass eine absolute Entkopplung von Emissionen und Wirtschaftswachstum nicht möglich ist. Mhm. Und die historischen Daten, die Empirie, die belegen das auch sehr, sehr deutlich.
Mhm. Also daher auch deine Aussage, es gibt keine Energiewende.
Ja, das ist eine zugespitzte Aussage und die finde ich aber sehr, sehr wichtig. Und ich möchte da vielleicht kurz ausholen. Entscheidend ist vielleicht mal einen Blick zurückzumachen und die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der intensivierten Energienutzung. Das heißt, in der Regel hat jeder neue Energieträger den alten nicht abgelöst, sondern ergänzt. Das heißt, mit der Kohle wurde das Holz nicht abgelöst, sondern ergänzt. Als das Erdöl auf die Bühne trat, blieb die Kohle weiterhin erhalten. Dasselbe beim Erdgas und nun bei den erneuerbaren Energien. Und es ist nicht nur, dass sie sich ergänzt haben, sondern sie stehen, diese Energieträger stehen auch in einem symbiotischen Verhältnis zueinander. Ein französischer Historiker, Jean-Baptiste Fréseau, hat das sehr schön herausgearbeitet für Kohle und Öl beispielsweise, dass mit dem Einsetzen des Kohlezeitalters der Holzverbrauch in gigantische Höhen angestiegen ist. Das lag daran, einerseits mussten all die Minen, in denen die Kohle abgebaut werden, mussten mit Holz abgesichert werden, das sogenannte Grubenholz. Und andererseits wurde ja die Eisenbahn möglich. Und was braucht die Eisenbahn? Sie braucht Gleisbette, sie braucht Schwellen aus Holz. Das heißt, der Holzkonsum ist massiv gestiegen. Dieselbe Entwicklung lässt sich auch fürs Öl nachzeichnen. Im Ölzeitalter wurde die Automobilität, wurde die Luftfahrt möglich. Dafür braucht es gigantische Mengen an Stahl. Und dieses Stahl wiederum wird erzeugt, indem es Kohle, nämlich Kokskohle, in den Hochöfen braucht. Das heißt, wir sehen, dass jede neue Energieform, die wir als Menschen uns aneignen konnten, dazu geführt hat, dass auch die bestehenden Energieformen nach oben gezogen wurden. Und wenn wir jetzt heute auf die erneuerbaren Energieträger blicken, dann sind auch die nicht immateriell. Ein Windrad, was ist das? Das ist ein gigantisches Bauwerk, das ganz viele Materialien in sich bindet. Alleine ein Offshore-Windrad sitzt auf einem Fundament aus 800 Tonnen Stahl. Das sind, um das mal zu verbildlichen, 3 Jumbo-Jets. Das heißt, auch hier wieder, wir haben die Stahlerzeugung, wir haben das Koks. Dasselbe Koks brauchen wir aber auch, um Silizium zu erzeugen, das wir für PV-Anlagen brauchen. Weil auch da braucht es Koks im industriellen Prozess. Und für die Lithium-Ionen-Akkus wiederum, da braucht es synthetisches Graphit. Und um das zu erzeugen, brauchen wir Rohöl. Das heißt, wir sehen ganz stark, wie diese Prozesse ineinander greifen und wie wir nicht davon sprechen können, dass es durch die erneuerbaren Energieträger zu einer Ablösung der fossilen Basis unserer Gesellschaft, unserer Produktions- und Lebensweise kommt. Und genau das zeigt sich auch in den Statistiken, denn wenn wir auf den globalen Primärenergieverbrauch blicken, dann sehen wir, dass das eine rasante Wachstumsgeschichte ist. In den letzten 50 Jahren hat sich dieser Verbrauch verdoppelt. Und ja, die Erneuerbaren sind hinzugekommen, aber sie machen einen sehr, sehr kleinen Anteil aus. 6,3% des globalen Primärenergieverbrauchs sind durch Erneuerbare gedeckt, wenn man die traditionelle Biomasse mal ignoriert. Und das Entscheidende ist, dass obwohl die Erneuerbaren so stark wachsen, die Fossilen stärker wachsen. Seit 2000 sind die fossilen Energieträger 7-mal stärker gewachsen als die Erneuerbaren. Das kann man natürlich einwenden. Ja, im Jahr 2000, da hat die Energiewende erst so richtig an Fahrt angenommen. Wir müssten vielleicht in die unmittelbarere Vergangenheit blicken. Aber auch da sind die Zahlen sehr eindeutig. Für das Jahr 2023 lässt sich feststellen, dass der Zuwachs, also alleine die Energie, die mehr verbraucht wurde global als im Jahr zuvor, dass diese Energie zu 2/3 aus fossilen Energieträgern, aus Kohle, Öl und Gas stammt. Das heißt, ganz einfach, die Fossilen wachsen in absoluten Zahlen immer noch schneller als die Erneuerbaren. Und das steht der Erzählung entgegen, dass wir in einem Zeitalter der Energiewende sind. Was wir erleben, ist eine Energy Addition und keine Energy Transition. Auf Englisch reimt sich das so wunderbar, aber es lässt sich natürlich auch ins Deutsche übersetzen.
Ja, das ist eigentlich jetzt wunderbar, dass du uns diese Zusammenhänge erläutert hast, weil es gibt ja irgendwie so etwas, was so politisch und auch medial gerne so mit einem Heilsversprechen-Charakter erwähnt wird. Dieses Schlagwort des grünen Wasserstoffs, also der heilige Gral, jetzt wird alles gut, wir entkoppeln unsere Energiegewinnung bzw. Stromerzeugung oder eben auch, weiß ich nicht, Privathaushalte können jetzt mit Wasserstoff, mit möglichst grünem Wasserstoff heizen. Geht das auch in diese Richtung, denke ich mal. Und vielleicht können wir mal an diesem Beispiel das nochmal so durchgehen, was es da für Zusammenhänge gibt und wie schwierig es vielleicht auch ist, grünen Wasserstoff tatsächlich herzustellen und den dann auch noch in Europa zu verwenden. Wer mag von euch beiden? Christian, willst du mal durchatmen oder willst du erstmal Verena die Tür öffnen?
Bei Wasserstoff ist sie besser.
Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, Wasserstoff, das Thema, das krall ich mir quasi.
Gut.
Absolut richtig. Also am Wasserstoff kann man ganz, ganz viele dieser Problemlagen gut darstellen. Das eine ist, wenn wir es mal abstrakt betrachten, dann verspricht der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, die Überwindung, und jetzt klingt es kurz theoretisch, der räumlich-zeitlichen Grenzen der erneuerbaren Energien. Was wow. bedeutet das? Ja, ich breche es kurz nieder. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass der Umstieg auf die Erneuerbaren bedeutet, dass wir von Energiebeständen, nämlich der Kohle, dem Öl, dem Gas, das wir auch schön quasi fördern, lagern, transportieren können, das Ölfass, das ja wirklich haptisch, also dem kann man haperhaft werden, dass wir umsteigen auf Energieflüsse, nämlich Sonne, Wind, Wasser, ja. Das heißt, wir können diese Flüsse nicht mehr so steuern, wie wir zuvor diese sehr gut transportierbaren Einheiten an fossilen Energien nutzen konnten. Der Wasserstoff verspricht jetzt, dass wir wieder diese Sonnenenergie, diese Windenergie in genau diese Form bringen können. Wir können es abfüllen, wir können Tanks voll machen mit grünem Wasserstoff, also quasi geronnenes Sonnenlicht. Eine Champagner unter den Energieformen, wie es auch heißt. Es nimmt schon vorweg, dass es auch die teuerste Energieform ist tatsächlich. Mhm. Genau, aber das ist das Versprechen des grünen Wasserstoffs. Das heißt, wir können weitermachen wie bisher. Wir können sogar, das ist auch eine Hoffnung auf bestehende Infrastrukturen. Wir können auf Gaskraftwerke zurückgreifen. Wir verbrennen da dann einfach nach und nach mehr Wasserstoff und können das Erdgas zurückdrängen. Vielleicht aber zuerst nochmal einen Schritt zurück, weil ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen überhaupt wissen, was grüner Wasserstoff ist. Und ganz einfach erklärt, wenn man Wasser H2O aufspaltet, dann erhält man Sauerstoff und eben Wasserstoff H2. Das kann man machen mit Elektrolyse und wenn man diese Elektrolyse mit erneuerbarem Strom antreibt, dann handelt es sich um grünen Wasserstoff. Ja. Es gibt also eine ganze Farbenlehre, es gibt auch grauen Wasserstoff, der wird aus Erdgas gewonnen. Mhm. Es gibt blauen Wasserstoff, der wird aus Erdgas gewonnen, aber das CO2 wird abgeschieden. Es gibt braunen Wasserstoff aus Kohle, es gibt pinken und gelben aus Kernkraft, das heißt, es gibt diese Farbenlehre. Der grüne Wasserstoff ist aber derjenige, der CO2-frei ist in der Produktion. Mhm. Nachgelagerte Schritte mal außen vor gelassen. Und um den geht es, wenn es um grünen Wasserstoff als Klimaversprechen geht. Ja, was ist die Versprechung? Die Versprechung ist, dass wir damit Kraftwerke antreiben können, dass wir unter Umständen unsere Verbrennungsmotoren beibehalten können, dass wir eben Energie speichern können, dann, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, die sogenannte Dunkelflaute eintritt. Jetzt gibt es aber sehr triftige Gründe, die dem entgegenstehen. Und ich versuche es mal so aufzuschlüsseln. Das eine ist, die Erzeugung von Wasserstoff ist immens energieintensiv. Das heißt, das Erste, was passiert, ist, dass ein Drittel des erneuerbaren Stroms, der dafür aufgewendet werden muss, verpufft.
Ja.
Also nicht im Wasserstoff gespeichert werden kann, sondern im Prozess verloren geht. Ein weiteres Drittel geht dann verloren beim Transport des Wasserstoffs. Bei längeren Transportstrecken insbesondere. Das heißt, derzeit besteht ja die Annahme, und die ist zu Recht richtig, dass wir hier in Europa gar nicht genügend überschüssigen erneuerbaren Strom haben und entsprechend quasi in Partnerländern, heißt das so schön, Wasserstoff gewinnen werden, mit dem dort in große Solar- und Windparks investiert wird. Jetzt muss also dieser Wasserstoff aus Marokko, aus Chile, aus Australien nach Europa gebracht werden. Und dieser Transport ist auch noch tatsächlich so ein bisschen ein technologisches Fragezeichen. Die eine Variante ist, man verflüssigt den Wasserstoff. Verflüssigen heißt, dass man ihn auf minus 253 Grad Celsius abkühlen muss. Vielleicht so zur Einordnung, der absolute Nullpunkt liegt bei 273 Grad minus. Das heißt, wir sind da in sehr, sehr, sehr kalten Bereichen und um die zu erreichen, braucht sehr, sehr viel Energie. Da geht eben viel Energie schon wieder verloren. Und dann können wir ihn transportieren. Real existiert bis heute ein einziges Schiff einer japanischen Reederei, das dafür ausgestattet ist. Das ist ein sehr kleines Schiff mit einem Volumen von 1000 Litern. Für die Versorgung der EU nach ihren Wasserstoffplänen bräuchte es bis 2030 über Tausende von Schiffen. Mhm. Das heißt, die reale Entwicklung ist ja auch völlig entkoppelt von den Versprechen, die es gibt.
Ja.
Eine andere Variante ist, dass man den Wasserstoff als Verbindung in Form von Ammoniak oder als Wasserstoffderivat transportiert. Nichtsdestotrotz bleibt die Problematik erhalten, dass Wasserstoff eine sehr geringe Energiedichte hat. Das bedeutet, ich habe große Volumina, die wenig Energie enthalten. Erdgas ist deutlich energiedichter. Das heißt, um dieselbe Menge Energie zu transportieren, die so ein LNG-Tanker transportieren kann, muss ich mehr Schiffe einsetzen für den Wasserstoff. Ja. Das sind bereits alles Faktoren, die ihn energetisch fragwürdig machen, aber auch sehr teuer machen und damit wirtschaftlich tatsächlich auch nicht vergleichbar mit den fossilen Alternativen.
Okay. Und das ja auch vor dem Hintergrund, dass du eben gesagt hast, um Windräder zu bauen, dass Strom erzeugt werden kann oder Solarfelder, Solarzellen herzustellen, braucht es eben auch wieder fossile Energien. Das heißt, es rechnet sich erstmal wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn man so Richtung grüner Fußabdruck schaut, ab wann quasi das wirklich grüner Sauerstoff wäre, wenn man mal diese ganzen anderen Problematiken außen vor lässt. Weil ja erstmal das Fossile angefasst werden muss, damit überhaupt diese Anlagen gebaut werden können, um den Strom zu erzeugen für die Elektrolyse beispielsweise.
Ja, ich habe aus meiner Forschung interessante Zahlen, die ich hier einbringen kann. Ich habe beispielsweise untersucht, wie viele Emissionen eine Megawattstunde erneuerbaren Stroms einsparen kann, je nachdem, wie sie genutzt wird. Und ich habe verglichen, was passiert, wenn in Marokko, einem der Zielländer der deutschen Wasserstoffstrategie, eine Megawattstunde erneuerbarer Strom erzeugt wird, daraus Wasserstoff produziert wird, dieser nach Deutschland kommt und hier im ersten Fall eingesetzt wird, um grünen Stahl zu erzeugen. Dann kann ich damit eine halbe Tonne CO2 einsparen. Mhm. Das klingt solide, ist gut, ja? Der nächste Fall, was passiert, wenn ich hier in Deutschland grünen Ammoniak damit erzeuge? Ist nämlich auch ein sehr emissionsreicher Prozess, der sich nicht so leicht dekarbonisieren lässt. Mhm. Da reduziert sich das Einsparpotenzial schon so auf ein Drittel Tonne, ja? Also 0,31 Tonnen CO2 können damit eingespart werden. Völlig absurd wird dieses Verhältnis bei der Vorstellung, dass mit diesem grünen Wasserstoff in Deutschland dann der Automobilwahnsinn fortgesetzt wird. Also
ja.
E-Fuels erzeugt werden damit und den Verbrenner antreiben. Denn da liegt dann das Einsparungspotenzial nur noch bei 0,025 Tonnen CO2 pro erzeugter Megawattstunde grünen Stroms. Das alleine ist schon mal interessant, weil man sieht, dass je nachdem, wo dieser Wasserstoff eingesetzt wird, es mehr oder deutlich weniger sinnvoll ist. Noch viel interessanter wird es jedoch, wenn man sich überlegt, was passiert denn, wenn ich diese Megawattstunde grünen Stroms gar nicht erst in Wasserstoff umwandle, sondern im marokkanischen Stromnetz nutze, um dort das basiert sehr stark auf Kohle und Erdgas, dort diese fossile Erzeugung verdränge. Das heißt, dass den marokkanischen Strommix grüner mache. Und tatsächlich kann ich dort eine Tonne CO2 einsparen. Das ist doppelt so viel wie der Best Case der Anwendung in Deutschland. Das heißt, was lässt sich daraus ableiten? Diese ganze Geschichte der grünen Wasserstoffökonomie ist eine Geschichte, die den europäischen, die deutschen, die österreichische Industrie absichern soll, die aber aus globaler Perspektive dem Klima relativ weniger bringt. Das heißt, wir verschenken Dekarbonisierungspotenziale, indem wir unsere Standorte absichern wollen.
Ja, also der logische Schritt wäre quasi, die Industrie zum Beispiel nach Marokko zu übersiedeln. Genau, jetzt sind wir ja wieder bei dieser klassischen Frage, vielleicht an Christian gerichtet, diese Macht der alten Geografie, also die Fragen zur Lage von Rohstoffen, der Distanz und Kontrolle, Transportkosten und so weiter und ungleicher Entwicklung.
Ja, ist eigentlich interessant, wir kommen eigentlich so in einen Fragebereich hinein, einer sehr, sagen wir, einer fast etwas altmodischen Wirtschaftsgeografie und Standortkonzepten. Also die Wirtschaftsgeografie ist ein dynamisches Feld, zum Glück, und hat sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte massiv verändert. Und sagen wir, als ich mich so akademisch begonnen habe zu sozialisieren in den 90er Jahren und dann auch die Idee hatte, ich bin in dieser akademischen Welt, da wurden alle diese alten Standortkonzepte, die wurden für hinfällig erachtet. Also wo es beispielsweise auf den Standort der Kohle, auf den Standort des Eisenerzes und so weiter ankommt, sondern der dominierende Diskurs war, es geht um Innovationsprozesse, es geht um Wissen, um Knowledge, es geht um Lernprozesse. Und die Agglomeration von wirtschaftlichen Tätigkeiten lässt sich vor allem erklären dadurch, dass es für die Firmen vorteilhafter ist, sich räumlich zu ballen, weil sie besser Wissen austauschen können, Face-to-Face-Kontakte, dass sie gemeinsam Arbeitsmärkte nutzen können, dass sie eben Wissen austauschen können, dass sie Innovationsprozesse vorantreiben können. Das war so die dominierende Vorstellung in den 90er, 2000er Jahren, in gewissem Sinne auch noch bis heute ein wenig. Ja. Jetzt unter dem Eindruck dessen, was jetzt gerade Verena gesagt hat, stellen sich nämlich ein paar grundsätzliche Fragen. Also beispielsweise, ist es sinnvoll, in Deutschland oder in Linz ketzerisch eine Stahlindustrie aufrechtzuerhalten, wenn es energetisch und ökologisch in der globalen Sicht eigentlich sinnvoller wäre zu sagen, wir bauen diese Stahlindustrie in Marokko oder Namibia oder sonst in einem Land auf, was viel Wind und viel Sonnenenergie erzeugen kann. Da kommt man nicht zu ketzerischen Schlussfolgerungen, wo die ganze Industrie, aber letztlich auch die Gewerkschaften natürlich sich dagegen verwehren würden. Aber wenn wir die ökonomische und eben die stoffliche Seite wirklich gemeinsam, synthetisch gemeinsam denken, dann müssen wir beginnen, solche Überlegungen zu machen. Das heißt, energieintensive Industrien, die dann sich auf erneuerbare Energien stützen müssen, aus ökologischen Gründen, die sollten dann dort sein, wo sich der grüne Strom am einfachsten, am günstigsten, am effizientesten erzeugen lässt. Und dann kommen wir eigentlich zu einer neuen Geografie industrieller Produktion. Ja. Im Weltmaßstab, was natürlich extrem konsequenzenreich ist.
Ja, ja. Gut, was ja eben auch schon gesagt, man muss global denken bei solchen Prozessen und auch bei Investitionen im Prinzip auch. Ist das nicht einfach nur ein Verzögern? Ich meine, Österreich, Deutschland und andere EU-Staaten oder andere Industriestaaten, die verlieren ja an Wettbewerbsfähigkeit. Sagt man das so? Ja, genau, verlieren an Wettbewerbsfähigkeit und die Industrie, die möchte natürlich verdienen, ja, die möchte möglichst Gewinne einfahren und das ist dann ja nicht mehr möglich, sondern wird die Industrie dann nicht per se irgendwann sich über alles hinwegsetzen und zum Beispiel nach Marokko oder Namibia gehen, um dort die Industrien aufzubauen, also dass in Konzernhand bleibt?
Ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion bei gewissen Kreisen der Industrie selber in der Tat diese Überlegungen gemacht werden. Das heißt, wenn Sie aus Konzernperspektive in der Lage sind, die Kontrolle über die Kapitalflüsse und letztlich damit auch über die Waren und stofflichen Flüsse zu behalten, dann sind sie sicher auch dazu bereit, in Marokko oder Namibia zu produzieren und dort die Profite zu machen, also aus Industriesicht. Natürlich ist die örtliche deutsche Gesellschaft oder die Gesellschaft in Österreich damit unter Umständen nicht einverstanden. Ja, das führt eigentlich nochmals zu einer komplexen Konfliktlage. Letztlich müsste man sich überlegen, wie wir unterstützen können, das jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, die marokkanische Gesellschaft oder die namibische Gesellschaft sich in die Lage versetzen können, die Kapitalflüsse und die Stoffflüsse selber zu kontrollieren. Das wiederum wollen natürlich die großen Konzerne nicht. Ja. Aber diese Frage ist letztlich dann auf dem Tisch und das wirft natürlich die ganze Problematik von kolonialen, neokolonialen Verhältnissen wieder auf, selbstverständlich.
Und zwar unabhängig davon, ob jetzt die Stahlindustrie relokiert wird, sondern wir erleben das ja schon heute. Das heißt, auch die Form, dass Energie aus dem globalen Süden hier bei uns dann eingesetzt werden soll, ist eine Form des Energieextraktivismus, ist bereits eine Form des Neokolonialismus. All die Rohstoffe, die es auch für die Energiewende braucht, stammen aus Ländern, die nicht in Europa liegen. Ja? Das heißt, bereits hier verfestigen sich oder setzen sich alte Muster fort, die es eigentlich zu überwinden gilt. Und vielleicht auch nochmal im Rückgriff auf, was passiert aktuell in der Stahlindustrie. Also man merkt genau, dass es da eine Spannung gibt. Der deutsche Staat, der österreichische Staat, die EU als solches wollen natürlich die Stahlindustrie in Europa behalten. Einerseits aufgrund der Arbeitsplätze, da gibt es einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Andererseits, weil man natürlich auch sagt, das ist eine Schlüsselindustrie, die wir hier behalten müssen. Zugleich merkt man, dass es in der Industrie selber genau diese Bestrebungen gibt. Die Strompreise sind zu hoch. Die Staaten können nicht garantieren, dass sie niedrig genug gemacht werden. Der grüne Wasserstoff kommt auch tatsächlich nicht. Also ist nicht nur ein Transportproblem, sondern er wird auch nicht im ausreichenden Ausmaß bisher produziert. Selbst der Europäische Rechnungshof hat bereits mal festgestellt, es braucht einen Reality-Check der Wasserstoffstrategie der EU. Das waren harte Worte tatsächlich in diesem Bericht. Das heißt, die Industrie, die orientiert sich um. Und man merkt, dass ArcelorMittal, einer der größten Hersteller in Europa, die haben eine milliardenschwere Subvention des deutschen Staates ausgeschlagen. Die hätte tatsächlich den Umbau auf grüne Stahlerzeugung fördern sollen. Die haben sie ausgeschlagen. Die haben tatsächlich hier wieder einen Turn vollzogen. Zurück zum klassischen Geschäftsmodell. Und es gibt ja auch Zwischenformen. Das heißt, was vorstellbar ist, ist, dass die sehr energieintensive Roheisenproduktion in die Länder mit gutem Energieaufkommen verlagert wird und dann die Zwischenstufe, die nennt sich Hot Briquetted Iron, HBI, ein Fachbegriff hier. Man kann sich das vorstellen wie so Eisenbriketts, dass dann dieser Rohstoff in die EU importiert wird. Bisher importieren wir ja auch das Eisenerz plus zukünftig die Energie. Dann wird bereits dieser vorverarbeitete Rohstoff importiert und der kann dann immer noch in Europa weiterverarbeitet werden. Das ist dann im nächsten Schritt so ein Stahlproduktionsprozess, besteht aus zwei Schritten und dieser zweite Schritt, der kann tatsächlich mit Strom auch hierzulande abgewickelt werden, sodass man den auch quasi dekarbonisiert ablaufen lassen kann. Das hat sogar große ökonomische Vorteile, denn während so ein klassischer Hochofenprozess, der muss im Dauervollbetrieb laufen. So ein Hochofen wird in Betrieb genommen und bestenfalls läuft er 40 Jahre durch. So ein Hochofen ist eine Investition von über 1 Milliarde Euro. Ja, sind gigantische Summen. Und mit diesem, das nennt sich Elektrolichtbogenofen, und dem Vorprodukt, den HBIs, also diesen Eisenbriketts, kann man hier einen extrem flexiblen Industrieprozess schaffen. Das heißt, ich kann plötzlich meine Produktion in kleinen Chargen fahren, nennt sich das, ausgerichtet am Strompreis. Wenn ich sehe, in der Nordsee, da weht morgen richtig viel Wind, der Strompreis geht fast schon ins Negative, dann kann ich hier meinen Prozess starten und kann so eine Charge durchlaufen lassen. Das dauert vielleicht 2 Stunden. Das heißt, ich bin hochflexibel und das ist ja etwas, was der kapitalistischen Akkumulation stets sehr gut gefällt.
Das heißt, das Grobe im Ausland und die Spezialisierung dann in den alten Industriestandorten.
Genau, das wäre eine vorstellbare Entwicklung. Ja,
diese Entwicklung überlegen sich eben Teile der Industrie auch selber. Und natürlich stellen sich da wieder neue Fragen. Also jetzt von den ökonomischen Verhältnissen. Also man kann jetzt sagen, diese Wasserstoffgeschichte, da wird offiziell mittlerweile zurückgerudert, weil es einfach unrealistisch ist. Wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf hatte, bis vor 3 Jahren oder so war 1% des weltweiten Wasserstoffs war grün und ich glaube, das hat sich auch nicht groß verändert. Mhm. Aber das ganze Wasserstoffvorhaben, gerade in Deutschland, hatte natürlich von Anfang an neokoloniale Charakterzüge. Ja. Ja? Also, dass man dann den Wasserstoff eben im Auge, Namibia oder sonst wo produziert. Was, by the way, auch noch interessant ist, dass da etliche Forschungsprojekte auch finanziert wurden. Also auch etliche Kolleginnen und Kollegen aus Politikwissenschaft, aus Geografie und so weiter waren in dieser Wasserstoffwelle mit drin und haben natürlich damit dann auch ihre Forschungen finanzieren können. Ja, aber mittlerweile sind alle ernüchtert und merken, das geht nicht. Ja, das heißt, die Geschichte ist eigentlich bereits fast Vergangenheit. Ja.
Und was ich vielleicht ganz kurz einwerfen möchte, ist auch nochmal interessant, die Gaslobby stand ganz stark dahinter, die Wasserstoffpläne auch voranzutreiben. Warum ist das so? Weil man stets sich erhofft hat, man kann die eigenen Infrastrukturen dafür nutzen und, das ist jetzt das Entscheidende, kommt der Wasserstoff nicht, dann sind wir weiterhin im fossilen, im Gaspfad gefangen. Mhm. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation für die Gasindustrie.
Ja, da ist ein Konzept, das der evolutorischen Ökonomie oder was auch in der Wirtschaftsgeografie natürlich Einzug gehalten hat, das Konzept der Pfadabhängigkeit, was sich sowohl regional wie technologisch natürlich darin zeigt und selbstverständlich eben hat ein Teil der fossilen Industrie Interesse daran, den bestehenden Pfad weiterzuentwickeln und das ist eben der fossile und der Gaspfad, den man dann potenziell in den Wasserstoffpfad hätte hinüberführen können und einen Teil der bestehenden Infrastruktur nutzen können. Um jetzt mit diesem Bild der Pfadabhängigkeit zu bleiben, weil eben diese Wasserstoffverästelung des Pfades sich als unrealistisch erweist, was ist die logische Konsequenz? Man kann den Pfad nicht komplett wechseln. Das wäre extrem, eben zum Beispiel komplett erneuerbare Energien oder komplett geografisch irgendwo anders hingehen. Die logische Antwort ist, man bleibt im komplett fossilen Pfad, also im Öl- und Gaspfad. Ja. Ja. Das ist die naheliegendste Antwort und aus Konzern oder aus wirtschaftlicher Sicht. Und genau diese Antwort setzt sich auch durch.
Ja. Und genau das macht deutlich, was ich fossile Klimapolitik nenne. Ja. Also fossile Klimapolitik ist eben genau das, dass klimapolitische Maßnahmen diesen fossilen Pfad weiter festschreiben, ihn nicht wirklich angreifen, und das ist aber nötig, ich habe es ja eingangs erläutert, und versuchen, diesen vermittels technischer Scheinlösungen, sei es grüner Wasserstoff, sei es die Kohlenstoffabscheidung, quasi zumindest scheinbar als einen Weg offen zu halten, der uns zu Netto Null führen kann.
Kann man vielleicht, ich meine, sowas gab es ja schon in anderen Branchen, dass Industrien abgewandert sind, zum Beispiel die Textilindustrie, die den Lohnkosten gefolgt sind, nämlich wo es am günstigsten war, ist man hingegangen, es hat sich immer weiter dann verlagert, Bangladesch und so weiter als Stichwort. China hat inzwischen schon recht hohe Lohnkosten inzwischen, das heißt, es ist gar nicht mehr so attraktiv. Das war ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das war ein Prozess und da sind auch viele Menschen arbeitslos geworden. Spanien ist ja auch so ein Standort gewesen, wo viel Textilindustrie war, die teilweise auch wieder reaktiviert wird. Warum sieht man das immer so problematisch, dass das jetzt alles sofort passiert, so ungefähr, und deswegen viele Arbeitskräfte verloren gehen? Es gab schon mehrere Strukturwandel, wo am Anfang alle aufgeschrien haben, aber schlussendlich der Prozess hat dann doch mehr oder weniger funktioniert.
Ich glaube, bei der Stahlfrage ist in der Tat auch so eine Art geoökonomisch-strategisches Argument drin. Das heißt, gerade angesichts der sich zuspitzenden geoökonomischen und geopolitischen Widersprüche auf der Welt gibt es das Argument, dass man wichtige Produktionsfelder, Achsen halt möglichst unter eigener Kontrolle behalten will. Also das ist ein Argument, das in den 90er Jahren nicht so wichtig war, auch in den Nullerjahren, aber das ist ein Argument, was mittlerweile wieder stärker ist, was aber natürlich mit ökologischer Produktion null und nichts zu tun hat. Das ist eine völlig andere Schiene. Wenn man jetzt rein ökologisch im globalen Maßstab denkt, könnte man sagen, ja gut, selbstverständlich ist es sinnvoll, dass in Marokko oder eben einem anderen Land oder einer anderen Region, die viel Sonne und viel Windenergie erzeugen kann, dass man dort energieintensive Produktionslinien installiert. Zudem hätte das auch einen entwicklungspolitischen Aspekt, sofern die örtliche Gesellschaft dann auch selber darüber befinden kann und nicht in den Händen von den großen Konzernen Europa, den USA oder anderen Ländern bleibt, wäre damit natürlich auch eine Entwicklungsperspektive verbunden. Und Verena hat das schon angedeutet, je mehr Wertschöpfung vor Ort getätigt werden kann, desto vorteilhafter ist das für das betreffende Land. Und dann kommt es natürlich dann auf die Arbeitsbedingungen, auf die Art und Weise der Produktion und auf die, alle diese qualitativen Aspekte an, wo man natürlich dann die örtliche Bevölkerung unterstützen müsste, dass sie da möglichst hohe Standards durchsetzt. Ja.
Und zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass wenn wir die Klimaziele ernst nehmen und wir müssen sie ernst nehmen, dann können wir diesen Pfad ohnehin nicht weiter verfolgen. Wir müssen ja mit dem Wachstum der Industrieproduktion brechen. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Konversion von klimaschädlichen Industrien, also beispielsweise die Vorstellung aus der Automobilindustrie wird ein integrierter Bahnerzeugungssektor, also oder eine Bahnproduktion, sondern wir müssen auch Industrien rückbauen. Und das betrifft vor allem unsere Länder. Also es gibt Studien, die besagen, dass aufgrund der hohen Produktivität in den OECD-Ländern es ausreichen würde oder auch notwendig wäre, die Arbeitszeit pro Kopf auf 10 bis 15 Stunden zu reduzieren, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben. Ja. Das heißt, der Wegfall von Arbeitsplätzen ist ökologisch gesehen tatsächlich eine Voraussetzung. Gesellschaftlich stellen sich andere Fragen. Es gilt die Arbeitszeit, die ökologisch noch sinnvoll und vertretbar ist, auf alle Schultern zu verteilen. Was bedeutet, es braucht in dem Sinne ja dann auch eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Gehaltsausgleich.
Ihr legt mir eine wunderbare Schiene zu einem anderen Block, der eigentlich die logische Konsequenz ist, nämlich Staat, Steuerung und Widerspruch. Also wenn wir zum Beispiel diese Kapitalinteressen von Konzernen möglicherweise, fossile Pfade, über die wir geredet haben, technische Grenzen und eben auch geopolitische Verschiebungen zusammendenken, da landen wir ja fast automatisch beim Staat. Vielleicht können wir darüber noch reden. Also
ja gut, die Frage, das ist jetzt eine große Frage. Die Frage ist, was ist die Rolle eines Staates in einer kapitalistischen Gesellschaft? Die grundsätzliche Rolle des Staates ist natürlich, die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Produktionsbedingungen möglichst aufrechtzuerhalten oder möglichst gut gestalten für das Kapital, was in diesem Staat zu Hause ist, wo auch die sozialen Verbindungen in der Gesellschaft bestehen und so weiter. Also das heißt, man könnte sagen, die Verteidigung und die Verbesserung der Akkumulationsbedingungen des Kapitals ist eine zentrale Aufgabe des Staates. Und dann agieren natürlich die Staaten unterschiedlich, je nachdem, was halt die wirtschaftliche Struktur in diesem Staat ist. Ja? Das heißt, um jetzt den Staat dazu zu bringen, eine wirklich ernsthafte sozial-ökologische Transformation durchzuführen oder durchzusetzen, das setzt natürlich eine unermessliche Veränderung des gesellschaftlichen politischen Kräfteverhältnisses voraus. Und leider sind wir in einer Situation, wo das nicht geschieht, respektive es geschieht mittlerweile das Gegenteil, weil die führenden Kreise im Politikbetrieb wie auch in der Wirtschaft erkennen, aus ihrer eigenen Motivlage heraus, dass eine grüne Transformation nicht machbar ist. Deshalb halten sie am fossilen Entwicklungspfad fest und bekräftigen den. Ja? Das zeigt sich jetzt seit 2, 3, 4, 5 Jahren in ganz vielen einzelnen politischen Maßnahmen. Von Heizungsgesetz bis alle möglichen Dinge. Ja? Verschiebung von stärkeren Emissionsrichtlinien bei den Autos oder Verschiebung des Verbrenner aus in der Automobilindustrie. Da gibt es tausenderlei Beispiele mittlerweile. Das heißt, der Staat vertritt in dem Sinne die Interessen, also vertritt das Ziel, die Akkumulationsbedingungen der stärksten Wirtschaftsbereiche im Land zu halten und zu verbessern. Und das ist gegenwärtig eben nicht eine grüne Transformation, weil sich das, diese grüne Transformation oder die Green Economy als Illusion erwiesen hat.
Das würde ich fast schon sagen, wunderbar, das war das Schlusswort. Aber ich möchte trotzdem nochmal ansprechen, welche radikalen Lösungen gäbe es denn? Also was würdest du machen, wenn du quasi politisch aktiv wärst, an einer führenden Position?
Oh, ja, dass ich in eine führende Position komme, das ist selber schon voraussetzungsreich.
Ja.
Das würde heißen, dass es große gesellschaftliche Bewegungen gibt, die in der Lage wären, einen Teil der fossilen Ökonomie zu blockieren, die in der Lage wären, Gesetze durchzusetzen, die in eine völlig andere Richtung zielen, die in der Lage wären, die Verfügungsgewalt des großen Kapitals eben über die Infrastruktur, über die Maschinerie, über die Produktionsstätten in Frage zu stellen und zu sagen, okay, die Gesellschaft ist in einem Lernprozess, Bewusstwerdungsprozess, und die Gesellschaft will anders produzieren, will anders leben und will anders konsumieren. Ja. Aber das geht natürlich nur auf der Basis einer sehr grundlegenden Veränderung der Kräfteverhältnisse. Und das ist ganz wichtig. Diese Veränderung der Kräfteverhältnisse lässt sich nicht im nationalen Maßstab denken. Also Österreich oder Salzburg oder auch nicht Deutschland, sondern das lässt sich mittlerweile nur noch, ich sag mal, kontinental, transnational und manchmal auch global verwoben denken. Also idealerweise, wenn sich jetzt ein gesamtes Europa, ein gesamten Kontinent Europa, was nicht dasselbe ist wie EU, eine machtvolle soziale Bewegung durchsetzen würde und sagen würde, wir bauen jetzt europaweit das Energiesystem um. Wir bauen die Stahlindustrie um und zurück. Wir bauen die Automobilindustrie um und massiv zurück. Und wir wandeln die Automobilindustrie in etwas um, was eine Art integrierte Mobilitätsindustrie ist, mit einem starken Achse auf öffentlichen Verkehr, auf Eisenbahn, auf Straßenbahn, Busse, Kleinbusse, Minibusse, selbstfahrende Fahrzeuge und so weiter und so fort. Dann wäre es realistisch, das Blatt zu wenden und zu sagen, okay, auf dem ganzen Kontinent Europa beginnen wir einen Transformationsprozess, und das würde unweigerlich natürlich dann die anderen großen Wirtschaftsblöcke in Nordamerika und in Asien, China in einem gewissen Sinne natürlich unter Zugzwang setzen, dass solche Bewegungen in jenen Regionen auch erstarken könnten. Gegenwärtig sind wir ziemlich weit von einer solchen Bewegung entfernt, das ist das Problem.
Tatsächlich, also diesem utopischen Transformationsentwurf von Christi muss man natürlich die dystopische Realität entgegenstellen. Denn was wir erleben, ist ja ein Aufstieg von Rechten, von rechtsautoritären Kräften. Es wird bereits darüber diskutiert, inwiefern wir eine Faschisierung von Gesellschaften erleben. Die Frage des Klimas, die wird marginalisiert, sie wird sogar stark wieder zurückgedrängt. Wir haben tatsächlich eine mobilisierte Stimmung gegen Klimaaktivismus. Das heißt, nicht nur politisch und ökonomisch haben sich da die Dinge wieder verschoben. Eingangs hast du ja eben den Begriff des fossilen Backlashes auch aufgegriffen, sondern eben auch gesellschaftlich. Und ja, das ist natürlich die düstere Realität, aus der sich jetzt hier am Schreibtisch eben auch nicht ausbrechen lässt oder aus dem Podcaststudio heraus sich auch keinen Entwurf finden lässt.
Da gibt es auch einen problematischen Aspekt, der uns betrifft, auch in der Wissenschaft. Es wird immer stärker mit dem Begriff der Klimaanpassung argumentiert. Wir müssen uns anpassen und so weiter. Ich halte diese Orientierung für hochproblematisch. Ich zweifle nicht daran, dass Länder wie Österreich und Deutschland sich in einer Weise anpassen können. Wir sind reich, wir haben die Ressourcen, natürlich gibt es gewisse Probleme, aber es wird auch Katastrophen geben, auch Dörfer werden verschüttet werden in den Alpen, es wird Überschwemmungen geben und so weiter, es wird schlimme Katastrophen geben, aber letztlich werden die managebar sein in einem gewissen Sinne. Ja. Global gesehen heißt aber Anpassung, dass viele Regionen, die Menschen in vielen Regionen auf der Welt nicht mehr dort leben können, wo sie jetzt leben, weil es schlichtweg physische Grenzen der Anpassung gibt. Also bei einer gewissen Temperatur, einer gewissen Luftfeuchtigkeit ist es nicht mehr möglich, dass wir schwitzen können beispielsweise. Da kommen wir an eine physische, absolute Grenze. Was machen die Menschen? Sie werden ihren Wohnort verändern, sie werden migrieren, sie werden irgendwo anders hinwandern. Das heißt, die konkrete Form der Anpassung, die sich dann durchsetzt, wird Migration sein. Mhm. Und das wirft natürlich dann eine Reihe von weiteren Fragen auf. Bei der Anpassung stellt sich noch ein anderes Problem. Ich bin mittlerweile zutiefst überzeugt, dass die mächtigsten Wirtschaftskreise und auch in den Regierungen ein Konzept verfolgt wird, was man selektive Anpassung oder ungleiche selektive Anpassung nennen kann. Das heißt, sie sind dann überlegen, wie sie sich, sofern sie den Klimawandel nicht leugnen, das tun die meisten nicht, wie man sich da anpassen kann mit technischen Methoden, mit Aufrüstung. Wird eine Entwicklung geben von einem, sagen wir, einer Rette-sich-wer-kann-Logik. Und die Staaten mit den stärksten Ressourcen, die werden natürlich dann im ehesten in der Lage sein, sich in diesem Rennen alle gegen alle sich eher durchzusetzen. Und das ist der rationale Kern oder einer der rationalen Kerne auch des Aufstiegs von faschistischen Kräften. Ja. Die wissen das auch. Mhm. Und es gibt dann natürlich ein Hauen und Stechen um Ressourcen, um Lebensgrundlagen. Und die Gesellschaften oder die Mächte, die sich dann ökonomisch, militärisch, mit Gewalt durchsetzen können, hoffen dann in der jeweils besseren Situation sein. Und das halte ich für mittlerweile die plausibelste Hypothese für die nächsten 40 Jahre. Ja.
Und jetzt mag diese Hypothese so überschießend wirken. Ja? Wir sitzen hier, man kann sich das kaum vorstellen, dass wir in eine solche Zukunft blicken müssen. Aber sie ist in unserer heutigen Gegenwart begründet. Das heißt, die Klimapolitik, die weltweit zusammen von allen Staaten verfolgt wird, die läuft genau auf diesen Pfad hinaus. Die läuft auf eine Erwärmung deutlich über 2,5, eher 3 Grad Celsius hinaus. Unter der Annahme, dass alle Maßnahmen, die heute beschlossen sind, auch tatsächlich realisiert werden, dass die nicht noch zurückgenommen oder eingeschränkt werden. Und Christian hat schon gesagt, das führt zu dieser gigantischen Menge an Menschen, die nicht mehr dort leben können, wo sie heute leben. Ja. Und um diese Zahl auch nochmal zu nennen, wir sprechen hier von einem Drittel der Menschheit, ja, also 3 Milliarden Menschen, die ihre angestammten Wohngebiete verlassen müssen, weil dort klimatische Verhältnisse herrschen, werden bis zum Ende des Jahrhunderts, wie sie heute in der Sahara vorliegen. Mhm. Also das muss man sich auch wirklich nochmal vergegenwärtigen.
Wer hat die Macht, das zu ändern?
Wir alle gemeinsam. Mhm. Das ist das Entscheidende. Mhm. Nicht als Individuum, nicht atomisiert, sondern als Gesellschaft, als Ganzes. Mhm. Und ich habe jetzt mehrfach im Gespräch, habe ich ja auch einen pessimistischen Blick auf den Zustand unserer Gesellschaft geworfen, aber nichtsdestotrotz, also so wie die Prozesse im Erdsystem nicht linear sind und es Kipppunkte geben kann, so kann sich natürlich auch die Geschichte der Menschen entwickeln oder hat sich auch stets so entwickelt. Das heißt, es kann auch gesellschaftliche Kipppunkte geben. Die Geschichte ist nicht linear. Und darin befindet sich ja zumindest ein Moment der Offenheit. Das heißt, wir haben keine zwingende Entwicklung in die Dystopie. Und ich denke, der Grat zwischen Hoffnung und Zynismus, der wird tatsächlich immer schmaler. Aber Zynismus würde ja zugleich auch bedeuten, aufzugeben. Und zumindest für mich ist das einfach noch keine Option.
Punkt. Mhm. Wunderbar. Also wir haben hier einen wilden Ritt gemacht.
Allerdings.
Ja, aber ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch hier in die Katakomben ins Podcast-Studio herunter begeben habt und über dieses Thema mit mir geredet habt.
Ja, vielen Dank auch.
Ja. Mhm. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und vielleicht ein kurzer Blick in die Mai-Folge. Die werde ich in erster Linie an Studierende richten. Da werden wir über das Thema Mobilität im Studium reden. Also nicht, wie komme ich zur Uni, sondern was kann ich denn bitte schön im Ausland machen?
Und die globale Klimabewegung vorantreiben.
Zum Beispiel. Kann man auch machen in einem Auslandssemester.
Ja. Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.